Ja, liebe Geschwister, ich freue mich auch, oder wir freuen uns auch, hier zu sein. Vielen Dank auch für die sehr freundliche und warme Aufnahme heute Morgen schon hier an diesem kalten Tag. Und ja, wir sind dankbar für die Beziehung. Tim Luca war jetzt mal bei uns und wir sind sehr froh, dass Gott uns als Gemeinde gesegnet hat. Wir sind 2019 offiziell entstanden, Ende 2019 mit großer Mithilfe der Geschwister der Immanuel-Gemeinde in Wetzlar, die uns da geholfen haben, die auch die Ältesteneinsetzung und die Ordination gemacht haben. Und seit der Zeit sind wir selbstständig. Vorher hatten wir uns schon über ein Jahr lang auch im Hauskreisformat getroffen. Mittlerweile sind wir angewachsen und wir dürfen Gott dankbar sein für das, was er bei uns in der Nähe von Altenkirchen tut. Und wir freuen uns auch über die Beziehung zueinander und würden uns wünschen, wenn das, so Gott will, einfach weitergeht, in welcher Form auch immer, und wir immer wieder auch Kontakt zueinander haben. Das freut uns, dass wir uns gegenseitig im Glauben ermutigen dürfen. Wir sind nicht allein. Das ist ja eben der Blick hinein in diese Welt und dann plötzlich zu merken, hey, du bist nicht allein. Das ist nicht allein. Ich möchte den Predigttext heute Morgen lesen aus dem Markus-Evangelium. Wir machen das Markus-Evangelium auf und genau an dieser Stelle darf ich auch nochmal herzliche Grüße von meiner Gemeinde weitergeben, bevor ich das vergesse und meine Frau mich nachher daran erinnert. Ja. Markus Kapitel 8 ab Vers 34 bis Ende des Kapitels, das sind bis Vers 38, das sind ja nur diese 5 Verse. Und er, also unser Herr Jesus, rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird sie retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Vater, und jetzt bitten wir dich, dass du dieses Wort an uns segnest, dass du uns Gnade gibst zum Hören und zum Reden. In Jesu Namen. Amen. Wir waren in unserer Gemeinde in der Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Wir haben jetzt eine Pause gemacht bei Markus 10, aber von Markus 1 hatten wir angefangen. Und wir sind so durchgegangen und haben gemerkt, wie sich das Markus-Evangelium so aufbaut oder wie Markus das so aufbaut. Gerade am Anfang geht es darum, um diese Frage, wer ist Jesus? Welche Bedeutung hat er? Und dann stellen wir fest, dass immer mehr durchkommt, du bist der Messias. Er tut Zeichen und Wunder, die eines Messias nur würdig sind. Und die Jünger fangen an zu begreifen. Sie sind wahrscheinlich wie wir etwas begriffsstutzig. Und das wollen wir ihnen gar nicht vorhalten, weil wir sind nicht besser. Und dann kommt dieser Höhepunkt im Markus-Evangelium von der Linie her, wo Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da hat er es verstanden, da ist der Groschen gefallen. Und dann geht Jesus in diesem Zusammenhang auch auf diesen Berg der Verklärung und nimmt Petrus, Johannes und Jakobus mit und sie erleben dort einen Höhepunkt. Und ich meine, der Petrus, so wie er war, der wollte natürlich da gerne bleiben, aber Jesus musste sie dann wieder runternehmen. Und als sie wieder runterkamen vom Berg, da gibt es diese Begebenheit, wo sie erstmal die Jünger merken, dass wir erstmal gar nichts können ohne Jesus. Sie können diesen Jungen nicht heilen, der dort besessen ist. Und direkt im Anschluss, und das ist unmittelbar vor unserem Bibeltext, da muss Jesus das Denken der Jünger korrigieren. Und zwar ist die Korrektur Nummer 1, wir werden uns heute mit der Korrektur Nummer 2 beschäftigen. Korrektur Nummer 1 in dem Denken von den Jüngern ist, dass er ihnen sagt, ich muss leiden. Ich bin hier auf die Erde gekommen, um zu leiden. Er spricht hier über seinen bevorstehenden Tod und dann sehen wir diese heftige Reaktion des Petrus, der, nachdem er eben gesagt hat, du bist Christus, jetzt nicht versteht, dass Jesus ihm sagt oder dem Jüngern sagt, ich muss leiden, ich gehe einen Weg des Leidens und des Sterbens. Und das kam ihm nicht in den Kopf und wir kennen diese heftige Aussage, das widerfahre dir nicht, bloß nicht. Und Jesus schaut ihn an und sagt ganz scharf, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das war Korrektur Nummer 1. Das ist das, dass er sagt, dass wir ein falsches Verständnis haben können, als Jünger Jesu, wie der Messias ist. Wir haben unsere Vorstellung von unserem Messias, aber unser Messias muss uns schon mal korrigieren in unserem Gottesbild, in unserem Bild, wie er ist. Und das war für die Jünger und für die Juden damals durchaus nicht sehr attraktiv, an einen leidenden Messias zu denken. Sie eigentlich im Alten Testament gab es dieses Bild des leidenden Messias, aber das ist so verschwommen gewesen und sie haben sich lieber den Messias vorgestellt, wie er noch kommen wird, mit Kraft und Herrlichkeit und Macht und die Menschen dort, die sie bedrücken, verjagt. Und bis heute ist dieses Bild des Messias ein Ärgernis für die Menschen. Paulus sagt das, für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Dummheit. Ein Gott, der stirbt, das macht keinen Sinn. Und auch heute noch, der Zorn über einen unschuldigen Sohn Gottes, der die Sünden der Welt trägt, das passt nicht in das Menschenbild heute hinein. Was soll das Ganze? Und wir sehen, wie die Angriffe auch heute kommen, gerade so um die Osterzeit, wie Menschen sagen, also dieses mit dem stellvertretenden Tod, also das können wir nicht stehen lassen, das geht nicht. So einen Jesus, nein. Und in den Gemeinden selbst gibt es eben diese Angriffe auch selbst. Also Korrektur Nummer 1. Aber jetzt schiebt Jesus eine zweite Korrektur hinterher. Die erste, wie gesagt, eine falsche Vorstellung über den Messias. Die zweite, eine falsche Vorstellung in Bezug auf Nachfolge. Vor Jesus standen seine Jünger, er liebte sie. Männer, die er in die Nachfolge berufen hatte und alles hinter sich gelassen hatten. Also sie hörten auf ihn. Sie begleiteten ihn, sie haben Wunder und große Zeichen mit ihm erlebt. Ja, sie haben sogar selbst in der Vollmacht, die Jesus ihnen gegeben hat, Wunder getan. Und um Jesus herum stand eine interessierte Volksmenge. Ganz nah bei ihm, seine Jünger, die sich schon entschieden hatten, diesen Weg mit ihm zu gehen. Aber um ihn herum eine Volksmenge, die irgendwie sympathisierte mit Jesus, aber noch nicht so ganz überzeugt war, ob sie ihm nachfolgen sollten oder nicht. Einige von ihnen spielten bestimmt mit dem Gedanken, wäre es nicht auch gut, zu diesem Kreis der Jünger dazu gehören? Und auch heute gibt es Menschen, die irgendwie Interesse haben an dem Weg mit Jesus. Und auch wir als seine Jünger. Und deswegen, wir Jungen und Mädchen und Männer und Frauen, wir stehen vor Jesus und wir wollen ihm nachfolgen oder wir sagen, wir sind seine Nachfolger. Und da hinein hat Jesus eine Botschaft. Für diese Menschen hat Jesus eine Botschaft. Und es ist für dich und für mich. Bist du ein Jünger schon von Jesus, dann hat Jesus eine Botschaft für dich. Nicht ich, Jesus hat eine Botschaft für dich. Und wenn du dich noch fragst, ob du ein Jünger sein sollst oder nicht, vielleicht sind hier Kinder dabei oder andere, die noch nicht so ganz klar sind, ob sie mit Jesus unterwegs sind, dann habe ich hier auch eine Botschaft für dich. Er hat eine ganz persönliche Botschaft für dich. Und die Botschaft lautet, er rief die Volksmenge zu sich und sagte ihnen, und seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist die Botschaft für Menschen, die Jesus nachfolgen oder ihm nachfolgen wollen. Aber wir hätten das bestimmt anders gemacht, wenn wir Menschen überzeugen wollten von unserem Weg. Aber Jesus sagt ihnen ins Gesicht, die verleugnen sich selbst und nehmen sein Kreuz auf sich. Zwei Punkte, die Jesus in Bezug auf die Nachfolge hier sagt. Das Erste, was Jesus hier sagt, ist ein Anspruch, was das Jünger sagt, und darunter zwei Punkte. Also das Erste ist der Anspruch. Also meine Predigt hat die Überschrift Anspruch und Gewinn der Nachfolge. Und wir sind jetzt bei dem Punkt Anspruch, den Jesus an seine Jünger stellt. Und der erste Punkt unter dem Anspruch ist die Selbstverleugnung. Der verleugne sich selbst. Was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen? Wir alle kennen diese Begebenheit von Petrus, der Jesus verleugnet hat. Und was hat er gemacht? Obwohl er ja Jünger war von Jesus, bekannte er in einem entscheidenden Augenblick sich nicht zu Jesus. Hat er gesagt, nein, den kenne ich nicht. Er hat Jesus verleugnet. Er hat nicht andere verleugnet, sondern er hat nicht sich selbst verleugnet, sondern er hat andere verleugnet, nicht sich selbst. Er tat so, als würde er Jesus nicht kennen. Und genau so, wenn wir dieses Wort jetzt nehmen, sollten wir so tun, als ob wir uns nicht kennen. Ja, das wird spannend. Wir sollten so tun in der Selbstverleugnung, als würden wir uns nicht kennen. Als würden wir uns selbst nicht sehen, als würden wir uns nicht so wahrnehmen, wie wir uns oft wahrnehmen. Wie ist das zu verstehen? Lasst uns da nicht zu kompliziert denken. Es bedeutet nicht weniger, als unsere eigenen Bedürfnisse zugunsten der Nachfolge Jesu aufzugeben und hinten anzustellen. Sich selbst zu verleugnen bedeutet, den Ruf unserer eigenen Ansprüche zu überhören, so zu tun, als wären sie nicht wichtig. Einige von euch haben Kinder, einige haben von euch schon Kinder, die schon groß geworden sind. Auf jeden Fall gibt es diese Situation, wenn ihr eure Kinder ruft, kommt ja ab und zu schon mal vor, warum auch immer, und ich rufe meinen Sohn oder meine Tochter und sie tun so, als ob sie es nicht hören. Kennt ihr solche Situationen? Also, die haben es gehört, aber sie wollten es nicht hören. Weil sie wussten, dass irgendeine Aufgabe jetzt auf einen wartet oder man korrigiert wird oder wie auch immer. Und im Prinzip tun sie nichts anderes, als sich zu verleugnen. Also nicht sich, sondern als wenn sie es nicht gehört hätten. So, und sich selbst zu verleugnen bedeutet, dass wir nicht auf unser Bedürfnis, auf den Schrei aus unserer eigenen Persönlichkeit, dass wir so tun sollten, als hörten wir das gar nicht. Da sind wir ja geübt, wenn andere uns rufen, aber jetzt sollten wir da auf uns selbst nicht so hören, uns selbst nicht so wahrnehmen, unsere eigenen Ansprüche überhören. Und das Schlüsselwort hier ist Verzicht. Worauf sollen wir denn verzichten? Der Bibelkommentar zur Genfer Studienbibel sagt, dass die Berufung zur Jüngerschaft verlangt, dass wir unser natürliches Verlangen nach Bequemlichkeit, Ruhm und Macht vollkommen aufgeben sollten. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist viel radikaler, als es scheint. Und das macht die Begebenheit, die ein paar Kapitel oder eigentlich das Kapitel danach auftaucht, nochmal deutlich. Da gibt Jesus so ein Anschauungsbeispiel, was das bedeutet, diese Begegnung mit Jesus und der reiche Jüngling, der reiche Mann. Er wollte nicht loslassen. Er wollte an dieser Stelle sich nicht selbst verleugnen. Und Jesus setzt mit dem Messer genau dort an, wo es ihm am meisten wehtut. Nicht, weil er ihn verletzen will, sondern weil er ihn heilen will. Und das macht Jesus ja auch schon mal bei uns. Und dann sagt er zu diesem Mann, wenn du mir nachkommen willst, dann sagt er nicht, verleugne alles, was du hast, verleugne dich selbst, sondern er sagt ihm, dann verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Selbstverleugnung kann für mich oder für dich etwas anderes bedeuten, aber Selbstverleugnung war für diesen jungen Mann, bedeutete es, seinen Reichtum loszulassen. Und da war er nicht zu bereit. Schade. Jesus sagt mit dieser Aussage, sich selbst zu verleugnen, etwas, was uns unglaublich wehtun kann, weil er wird mit dieser Aussage immer uns dort treffen, wo es am meisten wehtut. Das meinst du doch nicht ernst, Jesus, oder? Doch, doch, sehr, sehr ernst, bitter ernst meint er das. Und wir halten die Luft an und sagen, ach gut, dass Jesus mir noch nicht gesagt hat, dass ich alles verkaufen muss. Aber er wird dir Dinge sagen, die dir wehtun werden. Nicht, weil er dir wehtun will, sondern weil er will, dass du aufs mit ihm gehst. Nachfolge bedeutet also absolute Hingabe in den Willen des Meisters. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, so kann keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Nehmen wir die Jünger, die sich darüber unterhalten, wer der Größte von ihnen im Reich Gottes ist. Und was sagt Jesus zu ihnen? Wer von euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Das bedeutet, ihr ganz persönliches Bedürfnis nach Größe und Anerkennung, und wer kennt das nicht von uns, sollten sie verleugnen in diesem Moment und sich zum Diener einer der anderen machen. Das bedeutet Selbstverleugnung. Das ist auch radikal. Und was bedeutet das für uns heute ganz konkret? Nun, zuerst einmal bedeutet das, das, was hier steht und was Jesus vorgelebt hat. Wisst ihr, wir sind alle so großartige Meister darin, dass wir immer als erstes daran denken, wenn wir so einen etwas radikalen Bibelabschnitt lesen, erst einmal daran denken, was es nicht bedeutet. Kennt ihr das? Wenn ihr eine schwierige Bibelstelle bekommt, dann fangt ihr erst einmal an, die Kommentare zu lesen, was es schon mal nicht bedeutet. Oder was es auf gar keinen Fall bedeutet. Und dann haben wir die Botschaft von Jesus so weit geschält und alles runtergenommen, bis am Ende ein kleiner Kern übrig bleibt und den können wir noch schlucken. Aber die Radikalität, die Klarheit von Jesu Aussage, die haben wir verloren in diesem Augenblick. Nehmen wir doch einfach Jesus mal so ernst, wie er das hier sagt. Und was es nicht bedeutet, das wird er uns schon klar machen. Selbst wenn wir in eine falsche Richtung laufen, ist er noch gnädig, uns da wieder aufzuhalten. Aber wenn wir seinen Willen tun, werden wir nicht scheitern. Und der Anspruch Jesu an die Selbstverleugnung ist nicht erst in unseren Tagen unbequem, sondern war es auch schon damals. Wer ein Jünger Jesus sein wollte, musste aus der Komfortzone seines Lebens hinaus. Und ab wann wird es für uns unbequem? Wenn unsere Vorstellungen, Erwartungen und Ansprüche nicht erfüllt werden. Oder, und das tut noch mehr weh, wenn uns etwas genommen wird, was wir so schätzen und was wir so haben. Selbstverleugnung fängt nicht erst dort an, wenn wir, so wie die Jünger, unser Zuhause und unseren Beruf verlassen, nicht erst in den extremen Situationen unseres Lebens, sondern in den kleinen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so gerade auch als Jugendlicher im geistlichen Eifer auch, und da liest man so Biografien von Menschen, die alles hingegeben haben für den Herrn, ja, oder die unter Verfolgung stehen, und du sagst, wow, hey, das will ich auch, so im Untergrund leben und alles für Christus hingeben, kein Zuhause mehr, keine Familie mehr, das, solche Extrembeispiele. Da sind wir oft in den Gedanken. Aber wenn Jesus uns sagt, er legt dein Handy mal zur Seite eine Stunde. Das tut uns manchmal mehr weh als solche großen Pläne, die wir haben. Versteht ihr, was ich sage? Dass uns aus der Komfortzone zu holen, das am meisten wehtut, was uns oft so nahe liegt. Wenn Jesus uns da anpackt, tut es mehr weh als die großen Pläne, die wir haben, wo wir auf jeden Fall sein wollen, dass wir bis ins Extreme für Jesus gehen. Wie sagen wir, also für Jesus würde ich sterben, dann leb auch schon mal für ihn. Nicht nur sterben für ihn, auch schon für ihn leben. Woran hängt mein Herz? Wofür bin ich bereit, die Beziehung zu Jesus und seinen Prioritäten zu opfern oder zumindest nicht ganz so ernst zu nehmen? Ich möchte uns das einfach ein bisschen plastisch klar machen, damit wir, wenn wir hier rausgehen, nicht sagen, ja, Selbstverleugnung, aber schau mal, mach es so. Denk einfach daran, wenn du morgen früh aufwachst, du bist ein Jünger Jesu. Und Jesus steht schon neben deinem Bett, Bei manchen dauert das ein bisschen, bis du aus dem Bett gekommen bist. Jesus hat Geduld. Der steht da und wartet schon auf dich. Und er geht dir voran. Er ist ja der Meister. Er geht dir voran ins Bad, zum Frühstücken, auf die Arbeit. Und du nimmst, nicht du nimmst ihn mit, sondern er nimmt dich mit. Und er geht dir voran, Stück um Stück. Und da kommt diese Situation, wo du dich ärgerst über die Kinder. Und Jesus sagt, verleugne dich selbst. Und da kommt dieses Telefonat auf der Arbeit, was dich aufregt. Oder wo du in der Gefahr bist, über einen Kollegen zu spotten. Und in dir ist so etwas, so ein wohliges Gefühl, mit dabei zu sein, mit den anderen zu reden. Und Jesus sagt, verleugne dich selbst. Das ist das, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, diesen Weg zu gehen. Praktisch. Schritt um Schritt um Schritt. Selbstverleugnung fängt nicht erst an, wo wir die großen Dinge ablegen in unserem Leben, sondern die kleinen Dinge. Also das Erste, was wir gesehen haben unter dem Aspekt der Selbstverleugnung, ist, dass wir verzichten, dass wir bereit sind, uns selbst zu verleugnen. Und dann heißt der zweite Punkt, und nehme sein Kreuz auf sich. Also das eine ist, verzichte, und das andere ist, sei leidensbereit. Also diese beiden Aspekte kommen hier vor. Das eine ist, auf etwas zu verzichten, was ich habe, mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Und wenn ich das habe, und oder beides, und nehme sein Kreuz auf sich. Und wenn wir diese Worte lesen, woran denkst du, wenn du das hörst, nehme sein Kreuz auf sich? Natürlich denken wir alle an das Kreuz von Golgatha, an Jesus, der dort hängt. Aber als die Jünger und die Volksmenge das gehört haben, da haben sie nicht an dieses Kreuz von Golgatha gedacht. Das stand ja noch davor. Sie kannten die Geschichte ja noch gar nicht. Das, was Jesus ihnen jetzt in diesem Augenblick sagt, war eine totale Überraschung. Warum? Stellt euch vor, jemand völlig aus dem Zusammenhang heraus fängt an, über den elektrischen Stuhl zu sprechen. Ein Mord oder ein Hinrichtungswerkzeug. Das war die schlimmste Hinrichtungsart der Römer. Das kannten die Juden, zu gut. Das war gefürchtet. Die Römer haben da keine Römer hingerichtet, sondern nur Menschen, die nicht zum römischen Reich, also als römische Staatsbürger galten. Sklaven oder Aufständische wurden dort gehängt. Und Jesus nimmt dieses Bild des Kreuzes und sagt seinen Nachfolgern, ihr sollt dieses Kreuz auf euch nehmen. Und das ist übrigens der zweite Berg, nachdem man auf den Berg der Verklärung gekommen ist und bergrunter gegangen ist mit Jesus, nimmt er seine Jünger mit auf den zweiten Berg, nach Golgatha. Kommst du mit? Sagt er zu seinen Jüngern. Sagt er vielleicht heute Morgen zu dir? Kommst du mit auf den nächsten Berg? Das ist der Weg der Ablehnung, der Einsamkeit, der Verachtung, des Spotts und schließlich des Todes. Das war die äußere Seite, die Jesus erlebt hat, aber die innere Seite des Kreuzes war für Jesus der Kampf, der im Garten Gethsemane so sich konzentriert auf einen Punkt, der Blut und Wasser schwitzte damals. Und so sollten die Jünger Jesu mit Jesus den Weg mitgeben. Das Kreuz, es wird ja umgangssprachlich so gesagt, ach ja, jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Und damit meinen wir vielleicht unsere Krankheiten oder unsere Beschränkungen, die wir körperlich haben. Aber das meint Jesus hier nicht. Das Kreuz sind nicht die allgemeinen Schwierigkeiten, die das Leben so mit sich bringt, weil diese Schwierigkeiten haben alle. Die brauchen wir nicht auf uns zu nehmen, die haben wir. Das Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, sich diesen Schwierigkeiten zu stellen, weil du ein Nachfolger Jesu bist. Das sind die Schwierigkeiten, die kommen, weil du Jesus nachfolgst. Das sind die Gespräche, die du führen musst, weil du Jesus nachfolgst. Wenn du Jesus nicht nachfolgen würdest, müsstest du diesen Kampf nicht kämpfen. Müsstest du dieses unangenehme Gespräch nicht führen. Müsstest du der Verachtung oder des Spottes sich nicht stellen. Aber du sollst es tun, weil du ein Jünger Jesu bist. Die öffentliche Seite des Kreuzes ist die Ablehnung der Welt, der Spott, die Verachtung, weil seine Jünger zu Jesus halten. Und die Jünger werden zum Ärgernis und das spüren sie sehr wohl in der Gesellschaft. Das spüren wir vielleicht auch. Aber die andere Seite, die Innenseite des Kreuzes, was man auch auf sich nehmen sollte, das sind die Kämpfe und Probleme, die still erlebt werden und nur wie ein Eisberg hier und dort zum Vorschein kommen. Es ist der Kampf gegen die Sünde in unserem Leben, für die man ja gestorben ist, so wie es in Galater heißt, 5, Vers 24, die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das Kreuz ist also die bewusste Abkehr vom natürlichen, vom weltlichen Leben hin zu einer Nachfolge mit Jesus. Und neben dem Verzicht auf der eigenen Ansprüche, wo wir eben drüber gesprochen haben, ist die Selbstverleugnung, spricht Jesus hier von einer Leidensbereitschaft für den Herrn. Also wenn ich das kurz zusammenfassen soll, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann sagt Jesus zu uns und er korrigiert unser Denken. Nachfolge bedeutet, du verleugnest dich selbst, du verzichtest zugunsten der Nachfolge Jesu und du bist bereit, Leiden auf dich zu nehmen. Das Kreuz soll auf sich genommen werden. Immer wieder stehen wir also vor den Entscheidungen, den einfacheren Weg zu nehmen oder den, der uns mehr Entbehrung kostet. Jesus ging nämlich entschieden und bewusst. Das Kreuz ist auch ein sehr persönliches. Sein Kreuz müsste man auf sich nehmen. Das Kreuz war keine Massenvernichtungswaffe. Für jeden Übeltäter gab es sein eigenes Kreuz, welches ausgesucht und verwendet wurde. So ist auch der Weg eines jeden Christen sehr unterschiedlich. Das Maß für das Leiden um Jesu Willen wird von unserem Herrn selbst bestimmt. Und ihr kennt diese Begebenheit, wie der Petrus am See Genezareth sitzt und Jesus ihm andeutet, dass es Schwierigkeiten geben wird, wenn er mal alt wird. Und er blickt den Johannes an und sagt zu Jesus, ja, was mit dem? Und Jesus sagt ihm, lass ihn. Ich habe meine eigenen Pläne mit ihm. Kümmere dich um dein Leben. Und das ist halt das auch, was wir lernen müssen. Wir haben unser eigenes Kreuz zu tragen. Es geht nicht darum, dass wir sagen müssen, du musst auch diesen schweren Weg gehen, den ich gehe. Es mag sein, dass Jesus ähnlich führt, aber wir sollten uns nie darüber stellen. Manche leiden auf der Arbeit, weil sie ihren Weg konsequent mit Jesus gehen. Andere haben eine schwierige Ehe. Andere werden von ihren Nachbarn gemieden und. Wollen wir uns darüber stellen, über das Kreuz, was Jesus für einen anderen vorbereitet hat? Nein. Es geht nicht darum, über andere zu urteilen oder zu sagen, wie ihr Kreuz aussehen sollte oder dass das ja viel zu leicht sei. Nein, es ist die Entscheidung unseres großen, weisen und erhabenen Herrn. Er kennt meine und deine Verfassung und er weiß, was er dir zumutet. Da liegt ja auch ein großer Trost drin. Dann ist das Kreuz auch eine öffentliche Angelegenheit. Das Kreuz war dafür da, um aufgerichtet zu werden. Die Kreuzigung war eine öffentliche Hinrichtung. Sie galt als Mittel zur Abschreckung. Für die Verurteilten war damit nicht nur der körperliche Schmerz gegenwärtig, sondern auch die Schande, öffentlich den Vorbeigehenden und Schaulustigen so präsentiert zu werden. Die Nachfolge mit Jesus wird dich öffentlich brandmarken. Wer sein Kreuz trägt, der fällt auf, der schleicht nicht auf Nebenstraßen zu seiner Verurteilung, sondern er wird auf der breiten Straße gehen. Und wenn wir uns für das Kreuz entscheiden, dann werden es unsere Mitmenschen merken. Jünger Jesu fallen einfach dadurch auf, weil sie der Welt nicht gleichförmig sind. Sie verzichten auf Karriere, sie meiden Luxus, sie zeigen kein besonderes Interesse für Idole und die Welt. Sie lästern nicht über andere, sie vermeiden loses Geschwätz, stattdessen reden sie über Himmel und Hölle. Sie schwärmen von Jesus. Das sind nur einige Beispiele, wo Jünger Jesu auffallen. Wer das Kreuz auf sich nimmt, der muss für die öffentliche Meinung gestorben sein. Ihm ist gleich, ob er geliebt oder gehasst wird. Gleich, ob er Respekt erhält in der Gesellschaft für seine Entschiedenheit oder Hass für seinen Fanatismus und Fundamentalismus. Die öffentliche Meinung darf einem Jünger Jesu nicht mehr interessieren. Jesus sagt, wer sich meiner schämt, wer sich schämt, mich zu bekennen vor den Menschen, dessen werde ich mich auch vor ihm schämen. Und zum Abschluss des ersten Punktes, die Endgültigkeit des Kreuzes. Niemand, der sein Kreuz auf sich genommen hat, ging eventuell zu seiner Hinrichtungsstätte. Es war ganz sicher sein letzter Weg. Wenn Jesus also davon spricht, sein Kreuz auf sich zu nehmen, meint er einen durchaus radikalen Schritt. Wenn wir das Kreuz auf uns nehmen, dann wird unser eigenes Ich und mit all seinem Verlangen sterben. Das ist der Weg. Und das wird wehtun, denn der Tod ist kein Kinderspiel. Wer sich für die Nachfolge von Jesus entscheidet, möchte nicht sein bisheriges Leben verbessern. Er will es aufgeben. Tozer schreibt dazu, wenn in römischen Zeiten ein Mensch sein Kreuz auf sich lud, ging er, um nie wiederzukehren. Er ging nicht hin, um sein Leben, dass sein Leben neu geregelt würde. Nein, er ginge hin, um es zu beenden. Haben wir den Mut zu solch radikalen Schritten? Wie oft stehen wir in der Gefahr, das Kreuz zu verharmlosen, zu verniedlichen, zu versinnbildlichen, bis nichts mehr übrig bleibt als eine undefinierbare Masse eines frommen Wunsches in unserem Leben? Ein ausreisender Missionar wurde von einem Freund mit den Worten gewarnt: Geh nicht, du wirst dort sterben. Da erwiderte er: Ich bin schon gestorben. Nun, jetzt noch ein paar Sätze dazu, wie wir den Text missverstehen könnten von Jesus. Wenn Jesus das Denken über Nachfolge korrigiert, dann bedeutet das nicht, dass Selbstverleugnung oder Leiden an sich uns retten werden. Das kann man manchmal falsch verstehen, dass man meint, ich bin ganz toll, weil ich ganz viel für Jesus leide. Das bist du gar nicht. Es bleibt dabei, dass wir gerettet werden auf Grundlage der Erlösung in Jesus Christus, was er für uns getan hat. Und durch die Errettung werden wir ja Jünger. Jesus hat ja seine Jünger erst berufen und dann hat er ihnen gesagt, wie sie sein sollen. Und das macht er auch mit mir und dir. Er hat dich schon berufen. Du bist sein Jünger. Aber er zeigt dir auch, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Die Kosten, die will er nennen. Und die Kosten sind aber nicht der Preis für die Rettung, die hat er schon bezahlt. Er hat schon dafür bezahlt, dass du sein Jünger sein darfst. Aber er sagt dir, was es bedeuten wird, wie sein Jünger zu sein. Aber was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn ich es nicht schaffe, mich selbst so zu verleugnen und mein Kreuz so auf mich zu nehmen, wie Jesus es gemeint hat? Bin ich dann kein Jünger mehr? Wisst ihr, was das Schöne ist? Dass die Bibel uns die Jünger zeigt, wie sie wirklich waren. Die haben es nicht geschafft. Als Jesus gelitten hat, sind sie alle weggelaufen. Da haben sie sich nicht selbst verleugnet und haben ihr Kreuz nicht auf sich genommen. Aber Jesus hat genau auch für diese Sünde am Kreuz gehangen und hat sie vergeben. Und dann, wenn du es nicht schaffst, dich selbst zu verleugnen, wenn du es nicht schaffst, dein Kreuz auf dich zu nehmen, dann ist Jesus nicht da und sagt, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, sondern er nimmt dich bei der Hand, hebt dich hoch, er setzt dich nicht aufs Sofa. Er sagt, komm weiter, geh mit mir weiter den Weg der Nachfolge. Aber er nimmt dich immer wieder bei der Hand. Das ist Evangelium. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums, dass wir auch in unserer Nachfolge, wo wir so oft versagen, trotzdem seine Jünger bleiben können und Stück um Stück verändert werden in das Bild seines Sohnes. Ein sehr herausforderndes und empfehlendes Buch dazu, ich denke, ihr kennt es, ist von David Platt, Keine Kompromisse. Ich habe es vor einiger Zeit gelesen. Wenn man mal nochmal Lust hat, so richtig etwas für seine Nachfolge zu tun, dann kann man das mal lesen. Und nun möchte ich zum zweiten Teil kommen, und das ist jetzt nicht ganz so lang wie der erste. Das geht um den Gewinn der Nachfolge. Wir haben gehört, was die Kosten der Nachfolge sind, aber jetzt sagt uns Jesus auch, was der Gewinn der Nachfolge ist. Denn er sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn Was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jeder Satz hier beginnt mit einem Denn. Denn, denn, denn. Drei Aussagen. Also sind die Begründung dafür, warum sich die wahre Nachfolge mit Jesus lohnt. Denken wir daran, dass das Markus-Evangelium ja nicht einfach nur den Bericht von Jesus abgeschrieben hat, also aufgeschrieben hat für die Nachwelt, sondern das Markus-Evangelium ist ja auch an Christen in der damaligen Zeit geschrieben worden. Und dieses Evangelium sollte die Christen damals auch ermutigen. Und in welcher Zeit standen die Christen damals? Sie standen in der Verfolgung. Sie standen in der Frage, vor der wir uns auch manchmal stellen, lohnt es sich, den Weg mit Jesus weiterzugehen oder nicht? Und da sollten diese Verse von Jesus, die Erinnerung aus dem Gedächtnis der Jünger, sie erinnern und sie ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Also wenn du jetzt in diesem Augenblick sagst, ich will lieber meine Haut retten, dann wirst du es verlieren. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, dass man sein Leben ja gewinnen will. Es gibt kein höheres Gut, was wir haben, als unsere eigene Seele. Wir könnten alles verlieren in diesem Leben. Du könntest dein Haus, dein Auto, dein Konto, du könntest alles verlieren. Selbst deine Gesundheit könntest du verlieren. Aber dir bleibt immer noch deine Seele. Das ist das höchste Gut, was wir haben. Wollen wir diese Seele verlieren? Auf alles könnte man verzichten, aber seine eigene Seele zu verlieren, das will kein Mensch. Und um das geht es. Das ist der Preis, den wir bekommen. Wir werden unsere Seele gewinnen, wenn wir Nachfolger von Jesus sind. Es ist nämlich eine Illusion, dass wir meinen, wir könnten selbstbestimmt für uns leben. Wir gehören ja nicht uns. Denn wir könnten, und das ist der entscheidende Punkt, wir können unser eigenes Leben, wir könnten alles Gott opfern, alles. Selbst aber, wenn wir unsere eigene Seele ihm opfern würden, wäre es nicht genug, um unsere Seele zu retten. Es gab einen, der sich geopfert hat für unsere Seele. Der hat sie bezahlt. Und dem folgen wir nach. Denn was kann ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Du hast nichts in der Hand, um ihm zu geben. Nichts. Wenn wir als Geschöpfe Gottes also nicht neutral zu ihm stehen, sondern durch die Sünde gefallen sind, ist die Erlösung für uns nötig. Unsere Erlösung können wir nicht selbst bewirken. Alle Bemühungen sind erfolglos, wie Menschen, denen alles egal ist und die Welt gewinnen, durch Genuss und Hingabe zu allem Irdischen. Jeder bringt Opfer, immer. Wir huldigen immer irgendwelchen Idealen oder Zielen, denen wir leben. Und Jesus sagt, selbst wenn jemand die ganze Welt gewinnt, aber hat seine Seele verloren, dann hat er alles verloren. Und ich möchte an dieser Stelle auch die jungen Leute hier ansprechen. Ihr steht vielleicht vor entscheidenden Entscheidungen in eurem Leben. Wählt den Weg mit Jesus, der allein der Garant dafür ist, dass eure Seele gerettet wird. Alles steht auf dem Spiel. Wenn du am Ende deines Lebens sagst, ich hatte ein nettes Leben, ich hatte ein schönes Haus, ich hatte ein paar Autos in der Garage, ich habe Urlaub gemacht, ich habe eine nette Familie, den Kindern, es hat alles gut geklappt. Wenn du am Ende deines Lebens stehst und hast aber deine Seele verloren, hast du alles verloren. Das alles wirst du nämlich nicht mitnehmen können. Wenn du aber nicht alles hast, wenn dein Leben nicht so reich ist, selbst wenn du eben keine gute Ehe hast, keine gute Familie hast, wenn du keine gute Gesundheit hast, wenn du nicht in einem stabilen Land lebst und Angst hast, aber hast deine Seele gewonnen durch Jesus Christus, dann hast du alles. Das sind die radikalen Pole, zwischen denen wir stehen. Entweder alles zu haben oder nichts zu haben. Ein Dazwischen gibt es einfach nicht. Es gibt's nicht. Und David Platt sagt in seinem Buch, auf der Grundlage dessen, was wir von Jesus in den Evangelien gelesen haben, müssen wir zustimmen, dass die Nachfolge einen hohen Preis erfordert. Allerdings frage ich mich, ob die Kosten der Nichtnachfolge nicht noch höher sind. Und das sind sie. Nun, ich möchte jetzt abschließen. Jesus ist der Messias. Das haben wir am Anfang des Markus-Evangeliums gesehen. Er ist der von Gott versprochene Retter. Das haben wir verstanden. Nun ruft er uns auf, ihm zu folgen. Sind wir bereit, den Weg zum Kreuz mit ihm zu gehen? Jesus sagt, komm, folge mir nach, durch Selbstverleugnung und durch Leidensbereitschaft. Das ist der Anspruch, den Jesus an seine Nachfolger stellt. Aber es geht hier nicht um eine Gesetzlichkeit. So als könnten wir uns unser Lösegeld verdienen mit einer guten Nachfolge. Nein, das sind lediglich die Konsequenzen, in denen wir stehen, weil wir Jesus nachfolgen, weil wir Jesus nicht verschweigen. Und die Kosten hat uns Jesus nicht verschwiegen, das ist ja auch gut so. Er macht uns nichts vor, er geht ehrlich mit uns um. So sollten wir auch miteinander umgehen. Das Christentum ist manchmal hart, aber es ist nicht hart an sich. Es bringt den größten Gewinn, den wir haben können. Du kannst einen einfachen Weg wählen. Du kannst einen einfachen Weg in dieser Welt wählen. Aber er wird zu keinem guten Ziel bringen. Du kannst den Weg mit Jesus wählen. Es kann sein, dass dein Weg schwieriger oder einfacher wird. Das liegt in seiner souveränen Entscheidung, wie er das in deinem Leben macht. Aber dann hast du alles gewonnen und du wirst nichts mehr verlieren. Amen.